Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
Nonna, ciao, ciao.
Heute bei mir im Studio Dr. Susanne Ries-Hahn. Liebe Susanne, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Du hast den Weg von Salzburg geschafft. Ich freue mich sehr, weil du bist sehr, sehr beschäftigt. Viele kennen sie einerseits womöglich noch aus der Politik, wobei das ist ja 20 Jahre her, glaube ich, dass du dich engagiert hast.
Das ist schon 23 Jahre her.
Das ist 23 Jahre her. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite als Generaldirektorin der Wüstenrot-Gruppe, auch wenn das ein Ablaufdatum hat, kann ich mir vorstellen, in Kombination mit deinem Engagement in verschiedenen Aufsichtsräten und bei der Sporthilfe, ja, bleibt nicht viel übrig. Magst du dich kurz vorstellen, bitte? Da wollen wir natürlich wissen, 50? Ja, nein?
Ja, ganz weit drüber schon. Ich habe vor vier Wochen meinen 65. Geburtstag gefeiert. Ja.
Da gratuliere ich ganz, ganz herzlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wie öfters hier im Studio, man sieht es nicht. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir nur auditiv unterwegs sind. Nein, ganz toll. Also du hältst dich in irgendeiner Form fit.
Ich glaube, ich habe gute Gene. Meine Mama ist jetzt 88, sieht auch viel jünger aus und ich glaube, da habe ich einfach gute Gene mitbekommen. Das ist ein Glück.
Sehr schön. Woher kommst du, Susanne?
Ich komme aus Oberösterreich, aus Mattighofen. Mhm. Also ich bin eine halbe Oberösterreicherin, halb Niederösterreicherin, habe dann lange in Tirol gelebt und bin jetzt pendel zwischen Wien und Salzburg, also von allem ein bisschen was.
Weil ich gelesen habe, dass du in Tirol, glaube ich, auf der Uni warst. Rechtswissenschaften, war das dein Thema?
Genau, Betriebswirtschaft und Jus habe ich dort studiert.
Ja.
Und zuvor war ich in Salzburg, bin ich zur Schule gegangen am Kloster Nomberg. Sound of Music, wo die Baronin Trapp herkommt und die berühmte Geschichte in den USA. Und das war immer ein Riesenhallo, wenn ich das erzählt habe. Alle Amerikaner
waren begeistert,
wenn sie gehört haben. Und ich musste dann immer erzählen, wie das ist im Kloster und so. Ich meine, ich fand es damals nicht ganz so toll.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber es war eine schöne Zeit. Also ich war 8 Jahre dort und ja, denke ich in der Zwischenzeit gern dran zurück.
Also im politischen Kontext durfte ich ja auch international unterwegs sein und war immer wieder auch erstaunt, überrascht, wie positiv die Menschen auf Austria oder Autriche reagiert haben. Also irgendwie können wir schon dankbar sein. Das ist ein tolles Pflaster hier.
Das ist ein unglaublicher Bonus, den wir haben. Überall auf der Welt ist diese Kultur, die man einfach kennt. In China zum Beispiel ist Österreich durch das Neujahrskonzert, die Oper und diese Dinge so unfassbar bekannt. Und ich habe zum Beispiel auch, als ich noch in der Politik war, wenn man so Incoming-Besuche hatte aus China, dann ist es meistens üblich, dass man den Gästen auch anbietet, irgendein Kulturprogramm. Und es kam ein hochrangiger chinesischer Minister und der hat gesagt, er möchte unbedingt das Grab von Karajan besuchen. Und ich musste peinlicherweise gar nicht, wo das ist, aber wir haben das dann aus, in Salzburg ist das, ja, und wir haben das dann ausfindig gemacht und das war, glaube ich, das Größte in seinem Leben, dass er an Karajans Grab stehen konnte und ich habe vergessen, wie viele Zuschauer das Neujahrskonzert zum Beispiel weltweit hat, also das ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Das soll uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in Österreich natürlich auch Herausforderungen haben, jenseits der Kultur, in der Wirtschaft und anderswo, wo wir uns schon noch mehr anstrengen müssen und sollten.
Sag, wie ist es gekommen, dass du dich dann für die Politik interessiert hast? Ich meine, ist es aufgrund deines Studiums eine Art vorgezeichneter Weg oder lief es ganz anders?
Es lief ganz anders, weil ich habe mich, als ich nach Innsbruck zum Studium kam, in einen jungen Medizinstudenten verliebt, der beim Ring freiheitlicher Studenten war.
Okay.
Und der mich dann zu diesen Treffen dann mitgenommen hat und da habe ich dann diese Leute dort auch kennengelernt und dann war eine ÖH-Wahl und dann kam irgendeiner auf die Idee, es waren hauptsächlich Burschen, warum wollen wir nicht eine Frau als Kandidatin aufstellen? Und so wurde die Spitzenkandidatin des Serafes Innsbruck.
Okay.
Also es war jetzt nicht eine vorgezeichnete Karriere, Und ich habe dann eigentlich mit der Studentenpolitik, dachte ich, mein Politikleben schon abgeschlossen und bin eigentlich durch einen Zufall dann, und weil ich so gern nach Wien wollte und ein Jobangebot dann hatte als Pressesprecherin, und dann habe ich gedacht, bin ich mal in Wien und dann suche ich mir was anderes. Und aus diesem geplanten einen Jahr sind dann, sage und schreibe, 16 Jahre geworden.
Und du warst dann die erste Vizekanzlerin in dieser Republik. Also du hast ja auch als Frau hier einen völlig neuen Weg beschritten.
Ja, das war damals auch noch eine Zeit, wo das wirklich, ich war ja überall eigentlich, wo ich war, ob im Europaparlament oder in verschiedensten Funktionen, in denen ich war, war ich die erste und einzige Frau und ich war sehr jung. Und die Kombination war damals schon noch, sage ich mal, herausfordernd, nicht? Also ich weiß noch, dass ich mal irgendeinen Vortrag gehalten habe über eine mögliche NATO-Mitgliedschaft von Österreich. Ich war das, habe das sehr befürwortet, tue das auch heute noch. Und da waren viele Bundeswehroffiziere dort und nach meinem Vortrag ist einer aufgestanden und hat gesagt, Sie Fräulein, Sie kennen Sie doch gar nicht so schlecht aus. Das hat er als Kompliment gemeint. Und da war ich aber schon Bundesrätin vorher. Ich war im Europaparlament, ich war außenpolitische Sprecherin. Also, aber er war ganz überrascht, dass ich mich da auskenne. Ja.
Ist eh lustig, weil wir haben uns nicht getroffen.
Nein,
auf der politischen Bühne.
Ja. Nein, ich habe meinen Mann nie getroffen auf der politischen Bühne.
Für jene, die es nicht so genau wissen, Susanne ist verheiratet mit Gio Hahn, den wir kennen. Einerseits natürlich auf der EU-Ebene, ich glaube, 3 Dekaden hat er gemacht,
ja.
Also als Kommissar gemacht. Er war Wissenschaftsminister. Du warst auch hier nebenbei Sportministerin.
Auch das, ja.
Und ihr habt euch aber auch nicht da getroffen.
Nein, wir haben uns nie getroffen. Wir haben ganz viele gemeinsame Freunde, wie wir dann festgestellt haben. Die meisten dachten ja, dass wir uns ewig kennen und dass es halt irgendwann einmal gefunkt hat, aber Tatsache ist, wir sind uns einfach wirklich nicht begegnet. Was in einem Land wie Österreich eh was heißt, weil eh jeder jeden kennt normalerweise.
Wie das Leben so spielt.
Genau.
Jetzt ganz kurz zu dieser Situation zurück, als du in relativ jungen Jahren diese Funktionen bekleidet hast. Wie bist du da umgegangen? Also ich weiß es ja selbst, damals, gestern vor 20, 25 Jahren, hat es jetzt nicht so viele Frauen in Führungspositionen, vor allem auf der politischen Ebene, gegeben. Da ist mir schon aufgefallen. Und es waren für mich auch sehr unerwartete Situationen, die ich als Unternehmerin, muss ich gestehen, gar nicht kannte. Weil ich war die Chefin und hatte nicht dieses Mann-Frau-Thema. Und auf der politischen Ebene war es ja doch ein bisschen anders. Wie bist du damit umgegangen? Welche Strategie hast du dir dazu überlegt?
Also ich habe eigentlich keine Strategie gehabt. Also man darf nicht zimperlich sein, sagen wir mal so. Es gibt von dummen Witzen bis hin zu wirklich unangenehmen Situationen, durchlebt man ja alles. Also ich bin eine Inviertlerin, ich habe mir auch nie was gefallen lassen. Aber man kriegt dann so schmückende Beinamen oder Kosenamen, nicht? Ich habe ganz viele so Spitznamen oder wie man das nennen will. Der berühmteste war die Königskobra.
Mhm.
Und im Wesentlichen, glaube ich, ist es entstanden, weil ich Dinge gemacht habe, die, wenn sie ein Mann gemacht hätte, als durchsetzungsstark, als konsequent, als schau mal, was der zusammenbringt und so. Und bei mir hieß es dann, na puh. Und ich erzähle das ja immer, also eines der lustigsten Komplimente war mal bei einer politischen Veranstaltung und mein Ex-Mann war dort auch und wurde von einem Mann im Publikum angesprochen und sagt, sind Sie der Mann von der sowieso? Und er sagt, ja. Und dann sagt er, wissen Sie, ich bin ja ein wahnsinniger Fan von Ihrer Frau, aber der Herr möchte die wirklich nicht haben. Und ich finde, das klingt relativ auf den Punkt, nicht?
Also, das können wir wahrscheinlich jetzt hier nicht alles ausdiskutieren.
Nein, aber es ist so diese Wahrnehmung,
ja,
dass Frauen, die durchsetzungsstark sind, auch unangenehme Entscheidungen treffen, das gilt ja schnell als unweiblich.
Absolut.
Nicht? Also da kriegt man ja dann alle diese, die eiserne Lady und ich weiß nicht was alles.
Mhm.
Das hat sich meiner Meinung nach bei der jüngeren Generation wesentlich verbessert. Also ich habe bei mir im Unternehmen wirklich viele Frauen in Führungspositionen, junge Frauen, und ich habe viele junge Männer, die damit gar kein Problem haben.
Mhm.
Die jungen Männer haben auch kein Problem, wenn die Frau mehr Karriere macht als sie selbst. All das war in meiner Generation schon ein großes, großes Thema.
Mhm.
So das Standardkompliment, das man bekommen hat, und du wirst das vielleicht auch wissen, ist ja dann so, so schlecht ist die gar nicht. Ne? Und das heißt, also die Erwartungshaltung war ja gleich null. Und dann konnte man eigentlich nur mehr positiv überraschen, nicht? Also das hat mich eigentlich lange begleitet und da, glaube ich, hat sich in der jüngeren Generation schon unglaublich viel, Gott sei Dank, getan.
Unterschreibe ich
100%. Und die jungen Frauen, finde ich, sind auch viel selbstbewusster als ich und viele Frauen meiner Generation das waren. Und das ist gut so.
Wie war die Situation? Okay, da war die Politik auf einer intensiven Art und Weise Teil deines Lebens und dann hast du den Ruf des Abenteuers gehört und bist in die Wirtschaft gegangen oder wer hat gerufen oder was?
Also ich habe mich ja dann aus den bekannten Umständen entschlossen, aus der Politik auszuscheiden und mir war auch klar, das ist ein endgültiger Entschluss. Nicht, weil ich das nicht gern gemacht habe, ich habe es wahnsinnig gern gemacht, ich fand es auch unglaublich spannend, ich habe enorm viel gelernt, aber weil ich immer die Meinung vertreten habe, man soll nicht lebenslang Politik machen. Also ich finde, dass es wichtig und richtig ist, dass sich Menschen eine gewisse Phase ihres Lebens für die Politik und in der Politik engagieren und der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Aber ich bin kein Anhänger von Berufspolitikern, weil sich die Perspektive einfach verengt, weil man den Bezug zur Praxis und zum richtigen Leben bis zu einem gewissen Grad verliert. Und wir sehen das ja in der Gesetzgebung in vielen Bereichen. Also niemand sitzt hier irgendwo und sagt, jetzt machen wir ein besonders blödes Gesetz, sondern alle glauben ja, man macht was unglaublich Gutes und Richtiges. Und vieles, was wir in der Bürokratie heute beklagen, entsteht genau deswegen, weil diese Bestimmungen von Menschen gemacht werden, die in der Praxis damit nicht leben müssen. Und das wirst du als Unternehmerin am allerbesten
absolut
wissen.
Ja, absolut. Also ich kann mich gut erinnern, als ich ins Parlament kam, war so der Gedanke, oh mein Gott, was mache ich hier? Ich habe nicht Jus studiert, im Gegensatz zu dir. Und es war in der ersten Plenumssitzung völlig klar, ich vertrete die Wirtschaft und zwar jene Unternehmen, die ja über 94% in Österreich ausmachen, die weniger als 10 Mitarbeiter haben, genau, mit der Tischlerei meines Mannes, damals meiner Agentur und ich weiß, wovon ich spreche. Ja, das hat mich überrascht, weil damit war ich Expertin für. Ja. Naja, okay, das heißt, Politik war zu Ende, jetzt hast du viele Kompetenzen natürlich dir dort auch erarbeitet. Gewisse Grundfähigkeiten, Talente hat man angeboren, sonst würde man das eine oder andere wahrscheinlich nicht so machen oder machen können. Und dann?
Also das war einer der vielen Zufälle in meinem Leben. Ich wurde eben dann von meinem Vorgänger in der Firma Wüstenrot angesprochen, ob ich Interesse hätte, dorthin zu kommen. Und ich habe gesagt, sie kennen mich ja überhaupt nicht, nicht? Und dann sagt er, ja, aber sie haben beraten irgendwie, also er sucht eine Nachfolge. Und es gab damals den früheren Versicherungsvorstand der Wüstenrot-Versicherung und der kannte mich auch nicht persönlich, nur aus dem Fernsehen. Und den habe ich dann mal gefragt, sage ich, warum hast du mich vorgeschlagen? Und dann hat er gesagt, ich habe gefunden, wir brauchen jemanden, der sich mutig über neue Sachen drüber traut und der was weiterbringt. Und dann hat er gesagt, das ist mir vorgekommen, das passt gut und ist eine sehr unösterreichische Geschichte, weil es eben gar nicht über Beziehungen ging, gar nicht über irgendwelche Bekanntschaften oder irgendjemand, der mich empfohlen hätte. Ich war, glaube ich, auch fürs Unternehmen ein disruptives Modell, weil ich kam ja nicht aus der Branche, was Vor- und Nachteile hat. Aber einer der großen Vorteile ist, man stellt dann Fragen, die andere nicht stellen würden. Und man hinterfragt einfach mehr Dinge. Und jetzt waren das 23 Jahre, also Ende Mai gehe ich in Pension. Und 23 wirklich sehr erfolgreiche Jahre. Und wir haben das Unternehmen von einer Bausparkasse, die schon irgendwie so eher am absteigenden Ast war und einer schon recht ordentlichen Versicherung halt zu einem Allfinanzdienstleistungsunternehmen gemacht, mit einer Bank jetzt auch noch dazu. Und wir können wirklich, also ich und mein Team, vor allem die wirklich vielen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich begleitet haben in diesem Jahr, glaube ich, können wir darauf stolz sein. Ja.
Und ich denke, wenn man 23 Jahre in einem Unternehmen bleibt oder in einer Institution, dann passt irgendetwas.
Ja. Das hätte sich keiner gedacht im Übrigen damals, weil alle immer jedes Mal, wenn eine Wahl war, stand ja wieder in der Zeitung, für wen kandidiert sie jetzt? Kein Mensch hat irgendwie... Also ich habe ja dann kein Notariatsakt gemacht wie der Helmut Ziel, aber kein Mensch glaubt einem das irgendwie. Ich habe immer gesagt, das ist eine Entscheidung, die bin ich mir reiflich überlegt. Und es war immer klar, es ist eine Chance, dass ich in der Mitte meines beruflichen Lebens nochmal ganz was Neues machen konnte. Und das habe ich auch nie bereut und bin auch sehr dankbar dafür, dass ich diese beiden Seiten kennengelernt habe.
Gibt es irgendetwas aus heutiger Perspektive, wenn du zurückschaust, wo du sagst, das würde ich vielleicht anders anpacken, wobei es geht jetzt weniger um das Inhaltliche, sondern nur auf der sozusagen strategischen Ebene? Du würdest etwas anders machen.
Also ich würde auf jeden Fall weniger Kompromisse bei der Auswahl von meinem Team machen. Ich habe mir über, zunächst in der Politik, da ging es nicht anders, weil also ja, in ja. meinen neuen Landesparteimänner werden gewählt, die sind dann da und die kann man sich nicht aussuchen. Wie viele andere Positionen auch nicht. Im Unternehmen ist es ein bisschen anders, aber ich habe auch da oft Kompromisse gemacht, wo ich schon ein schlechtes Bauchgefühl hatte und mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob man da nicht lieber die Reißleine ziehen sollte, aber dann gibt es immer Stimmen, die sagen, probieren wir es noch einmal und geben wir noch eine Chance und so. Also das, glaube ich, ist einer der, dass man Dinge, die man für richtig erkannt hat, dann auch macht und das nicht mehr auf die lange Bank schickt.
Ja,
keine Zugeständnisse, wieder die eigene Überzeugung macht. Das, glaube ich, würde ich anders machen. Das lernt man auch mit der Zeit. Also das ist auch eine Frage des Selbstbewusstseins und natürlich auch des Standings, das man hat in einer Position, das ist im Laufe der Zeit besser. Aber da habe ich am Anfang, also ich kam ins Haus und kannte überhaupt niemanden. Und das hat schon eine Weile gedauert, aber jetzt habe ich seit vielen Jahren das beste Team, das man sich nur vorstellen kann.
Und du hast mit deiner inneren Stimme eine Art Frieden geschlossen.
Absolut, absolut.
Sehr gut.
Ja. Also ich glaube, so du hast eh vorher gesagt, es muss ja auch passen, nicht? Also es geht ja nicht nur um fachliche Kompetenz, es geht ja auch darum, wenn man in einem Unternehmen ist oder auch in der Politik oder wo auch immer, man muss ja ein gemeinsames Ziel haben, man muss gemeinsame Wertvorstellungen haben, man muss eine gemeinsame Sicht auf gewisse Dinge haben, dann glaube ich, kommt man auch wirklich voran.
Was sind denn deine persönlichen Werte oder 2, 3 deiner Werte? Was ist dir wichtig im Leben?
Also wichtig ist mir Ehrlichkeit. Das ist, glaube ich, mein. Wichtig ist mir, Mut zu haben, auch etwas zu versuchen, was Neues zu versuchen, aber auch den Mut, einen Irrtum möglichst schnell zu revidieren, wenn man ihn erkannt hat. Das ist auch ein Fehler, der mir in der Politik, aber auch in der Wirtschaft oft begegnet ist, dass man was versucht, was einfach, wo man die besten Absichten hat, wo man meint, man hat alle Aspekte geprüft und es funktioniert aus irgendeinem Grund doch nicht. Und da ist dann sehr oft natürlich die Versuchung da, das irgendwie noch passend zu machen und noch weiter Geld zu investieren,
genau,
oder Zeit zu investieren und die Kosten des Irrtums möglichst gering zu halten, ist auch eine ganz hohe Qualität. Und trotzdem nicht den Mut zu verlieren, das nächste Mal auch wieder was Neues zu probieren, weil sonst geht die ganze Innovationskraft verloren. Aber das, glaube ich, sind 2 Dinge, die enorm wichtig sind. Und das ist eben auch die Ehrlichkeit zu sich selber, dann zu sagen, das hat nach einer guten Idee geklungen, hat aber nicht funktioniert.
Ich habe da ein Gespräch führen dürfen mit der Frau Professor Jana Nikitin von der Universität Wien. Und die hat auch erklärt, dass es Menschen oft ganz schwer fällt, loszulassen, wenn sie schon viel investiert hätten.
Genau.
Ob das jetzt Geld ist oder andere Ressourcen, aber dieses Loslassen ist für uns offenbar ein großes Thema.
Das hat mit der österreichischen Mentalität ein bisschen zu tun.
Und wie schaut es jetzt mit dir aus, wenn ich höre, so Pension? Was bedeutet das im Zusammenhang mit Loslassen?
Also ich meine, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge natürlich, weil mir sind die Menschen in dem Unternehmen unglaublich ans Herz gewachsen und so ein Abschied fällt nie leicht. Auf der anderen Seite freue ich mich total vor allem auf die Freiheit, also auf, dass mein Terminkalender nicht schon bis zum Ende des Jahres jetzt voll gefüllt ist und ich dazwischen noch den ein oder anderen kleinen Urlaub oder eine kleine Reise da reinquetschen muss. Das Einzige, was mich stört, ist das Wort Pension, ehrlich gestanden, weil das hat so irgendwie so den Beigeschmack von jetzt ist das Leben vorbei,
ja,
oder
ja,
nichts tun oder so. Aber ich habe ja ganz viele Freunde, die diesen Schritt schon gemacht haben und die alle irgendwelche neuen Ideen hatten. Ich bin auch überzeugt davon, es wird mir keinen einzigen Tag langweilig werden. Ich habe ganz viele Interessen, ich habe ganz viele Sachen, die zu kurz gekommen sind, aufgrund der doch sehr intensiven beruflichen Belastung. Und da ist, ich freue mich absolut. Und es wird ein neuer Lebensabschnitt sein und ich fühle mich auch noch jung genug, dass mir noch irgendwas einfallen wird, was Lustiges.
Das heißt, der Ruf des Abenteuers könnte noch einmal gehört werden.
Absolut.
Absolut. Na, da sind wir gespannt.
Also ich, mein ganzes Leben war eine Abfolge von Überraschungen eigentlich und von Dingen, die ich nicht vorhergesehen und nicht geplant habe. Und das ist eigentlich auch was das Schöne und Spannende dran ist.
Und einen Hund habt ihr ja auch, oder?
Wir haben 2 Hunde und 2 Katzen.
Die eine bestimmte Bedeutung im Hause haben.
Ja, also das war ja, als ich den Theo dann kennengelernt habe, sehr spät, und wir unser erstes Abendessen hatten, habe ich gesagt, es gibt so ein, ich bin ja in so einem Alter, wo man nicht mehr so viel Zeit verschwenden kann. Also gibt es Grundsatzfragen, die wir klären müssen. Und eine ist eben, ich hatte damals einen Hund und 2 Katzen, und dann habe ich gesagt, ich muss wissen, magst du Tiere oder hast du eine Tierhaarallergie oder sowas, weil dann war das ein nettes Abendessen und das war's. Und dann hat er gesagt, ich habe noch nie Tiere gehabt, aber ich denke, das ist okay. Und mein Hund, der damals ja lange mit mir allein gelebt hat, der Figo, der war sehr freundlich, aber zu Hause war er am liebsten mit mir allein. Und dann kam der Chi und das war Liebe auf den ersten Blick.
Wirklich?
Ja, und das war, ich sage ihm, es war eine Alternfreundschaft zwischen ihm und dem Hund. Okay. Er hat von vornherein akzeptiert, der Hund kommt an erster Stelle. Deswegen sagt er ja auch immer diesen berühmten Satz bei uns in der Familie, heißt Hund vor Hahn, und solange ich mich dran halte, ist alles gut. Und das macht er auch sehr konsequent.
Sehr schön.
Und mit großer Begeisterung. Er liebt die Tiere lieben ihn. Und ja.
Naja, das heißt, wir werden von dir hören. Wir sind gespannt, wohin dich deine Reise weiterführen wird. Mit all dem, was du in den letzten Jahren an Erfahrungen gesammelt hast, könnte es sein, dass das eine oder andere hinter der nächsten Tür schon wartet. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich danke dir für die Zeit und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, oder?
Auf jeden Fall, ich würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung.
Danke, ciao, ciao.